Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt Kontext auf DRS2. Die Genfer Seeregion ist im Bereich der Bio- und Medizintechnologie die am schnellsten wachsende Region weltweit. Biotech-Unternehmen sind dort wie Pilze aus dem Boden geschossen. Wie es dazu kommt und was in diesen Unternehmen tatsächlich hergestellt wird, Martin Heule stellt einen dieser Betriebe vor und befragt auch einen Vertreter von BioAlps, das ist der Interessensverband der Biotech-Branche am Genfersee.
Blanc-les-Ouates ist ein Genfer Vorort. Hier steht eine Rolex-Fabrik, Rolex der größte Industriearbeitgeber des Kantons. Hier in der Nähe sind an den großen Gebäuden Schilder angebracht, die einem Laien gar nichts sagen. Tavitan, Citex, Fongit, Antais, Geneuro, Selexis, Psipi, Lemsis oder auch Preglem. Und dort bei Preglem erwartet mich Sven Zimmermann.
Ich bin Deutscher, ich bin 20 Jahre bereits in der Schweiz. Ich bin 1990 zwar nicht hier unbedingt ins Genfer Seebecken gekommen, aber doch recht nah. Ich habe Biochemie in Fribourg studiert und dann bin ich nach Zürich gegangen für einen PhD ans Unispital. Und bin dann auch dort 1,5 Jahre nach dem PhD dort geblieben für einen Postdoc und habe dann im Zuge der Begeisterung für Biotechs und der sozusagen der Vereinfachungen, die einem gemacht wurden, als Forscher auch in andere Bereiche reinzuriechen, bin dann als Finanzanalyst für globale Pharmazeutika bei der UBS im Wealth Management gelandet sozusagen. Da bin ich 4 Jahre geblieben und bin dann für die UBS nach London ins Investmentbanking gewechselt. Und von da aus habe ich dann dank des Netzwerkes meine heutige Position als CFO von Preglem gefunden.
Das heißt, Sven Zimmermann ist der Finanzchef von Preglem. Früher war in dem Gebäude, in dem wir uns befinden, Serono untergebracht, eine führende Firma im Bereich der Herstellung von Medikamenten bei Fruchtbarkeitsstörungen. Serono ist vor wenigen Jahren in einen Neubau gezogen und ist zu Merck Serono geworden. Was geschieht nun in all diesen Firmen von Antais bis Tavitan, die nun hier untergebracht sind?
Das ist Hightech, Forschung und Entwicklung in äußerst fokussierter Form. Die meisten der Unternehmen, die Sie hier finden, sind kleine, schlagkräftige, schlanke Einheiten. In den allermeisten Fällen angeführt von einem sehr erfahrenen Management-Team. Das hat manchmal wenig zu tun mit der klassischen Vorstellung von einer Uni-Ausgründung. Die meisten der Teams, die hier sind, haben viele, viele Jahre Pharma-Erfahrung, haben viele, viele Jahre klinischer Entwicklung. Also es sind keine Newcomer mehr.
Also keine Start-ups, wie man sie nennt, Unternehmen, die von ganz jungen Uni- oder ETH-Abgängern gegründet werden. In den Firmen hier sitzen an der Spitze der Unternehmen sehr erfahrene Leute, erfahren im Management, erfahren in der Wissenschaft, wie zum Beispiel bei Preglem.
Wir sind ein kleines Team, 22 Leute. Wir betreiben hauptsächlich Projektmanagement. Das heißt, wir arbeiten mit auswärtigen Partnern zusammen. Wir sagen diesen auswärtigen Partnern, was sie machen sollen. Das kann die Herstellung unseres Produktes sein. Das kann der Vertrieb unseres Produktes sein. Das ist in unserem Fall im Moment die klinische Entwicklung unseres Produktes. Wir sind in der letzten klinischen Phase vor der Zulassung und der Markteinführung, was normalerweise die schwierigste und komplexeste Phase ist. Wie gesagt, wir arbeiten mit all diesen auswärtigen Gruppen zusammen und sehen uns eigentlich als Projektmanager.
Die Büros von Preglem sehen so aus, als ob man letzte Woche erst eingezogen wäre oder als ob man in einer Woche ausziehen würde. Nicht, dass ein Durcheinander herrschte, nein, aber es stehen da nur ein paar Tische, ein paar Computer, ein paar Stühle und ein paar Stellwände. Und man sieht den Büros von Preglem nicht an, was Preglem macht.
Unsere Firma ist spezialisiert auf Frauenheilkunde, auf ein ganz bestimmtes Segment. In diesem Segment finden Sie viele Beschwerden, die alle nicht lebensbedrohlich sind, die aber sehr wohl sich negativ auf die Lebensqualität auswirken. Ich will nicht allzu sehr mit medizinischen Fachbegriffen um mich werfen, aber unser Hauptprodukt richtet sich gegen die Behandlung von sogenannten Uterusmyomen oder auch Fibromen. Das sind gutartige Wucherungen in der Gebärmutter, die entsprechend dem Alter der Frau nimmt die Wahrscheinlichkeit zu. Das kann zu außermenstrualen Blutungen führen, das sind Schmerzen und das kann im Extremfall, und das ist eigentlich der Hintergrund unserer Firma, kann es auch zur Unfruchtbarkeit führen, beziehungsweise die Schwierigkeiten erhöhen, ein Kind zu empfangen. Und wenn Sie das Ganze in den demografischen Kontext einordnen wollen, ich glaube, man kann heute sagen, in den Industriestaaten, dass das Alter, wann Frauen zum ersten Mal schwanger werden, wird kontinuierlich hier rausgeschoben. Und damit häufen sich Komplikationen, beziehungsweise damit gibt es Unvorhergesehenheiten, und da setzen wir an.
Erklärt Sven Zimmermann, Finanzspezialist mit solidem biotechnischem Hintergrund. Preglem ein Beispiel für jene Unternehmen, die zum großen biotechnologischen Wachstum am Genfersee beitragen. Preglem arbeitet in einem Bereich, in dem Serono sehr stark geworden ist.
Der Überbegriff der Unfruchtbarkeit oder Fertilität ist, das ist sehr wohl richtig. Das ist das Kerngeschäft von Serono. Und wir haben nebenbei gesagt, auch ein Großteil unserer Leute hat mehr oder weniger viel Hintergrund in diesem Geschäft. Und das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, sowohl von der klinischen Entwicklung als auch vom Marketing her. Trotzdem grenzen wir uns ab. Was wir nicht machen, im Moment noch nicht machen, ist die hormonelle Behandlung von Unfruchtbarkeit. Unser gegenwärtiger Fokus oder der Fokus unseres Hauptproduktes ist auf dieser Behandlung von diesen Uterusmyomen, wo die Unfruchtbarkeit eine, aber nicht die einzige Folge von sein kann.
Preglem ist also eine Art Abfallprodukt der Fusion von Merck Serono. Abfallprodukt natürlich in Anführungs- und Schlusszeichen. Durch die Fusion sind Produkte oder Produkteideen weggefallen und gleichzeitig sind auch Forscher, Techniker und Manager ausgestiegen. Ein Prozess, wie er bei allen Fusionierungen abläuft. Bei Preglem setzt man nun auf ein Medikament, das in den weit entwickelten Ländern des Westens Käuferinnen finden wird. Ein Medikament, das nicht, zum's einfach sagen, nicht unmittelbar Leben rettet, sondern Frauen bei der Erfüllung des Kinderwunsches helfen kann, Frauen, die sich bei uns immer später für eine Schwangerschaft entscheiden. Wie hat sich nun Preglem organisiert? Wie wird aus der Absicht ein Produkt am Markt? Sven Zimmermann.
Ja, wir unterscheiden uns vielleicht etwas von einem überkommenen Businessmodell. Es hieß vor ein paar Jahren, dass eigentlich der klassische Werdegang von Biotechs ist die Einlizenzierung oder die Selbstentwicklung von Produkten. Und irgendwann in der Mitte der klinischen Entwicklung, beispielsweise nach der Phase 2 der sogenannten Proof-of-Concept-Studie, wird das Ganze weitergegeben an die großen Pharmafirmen, weil es, wie es hieß, nur die auch die Expertise haben, das Ganze durch Phase 3 zu bringen und letztendlich auch zu vermarkten. Es gibt mehrere Trends im Pharmasektor, der es, glaube ich, auch heute kleineren, stark fokussierten Unternehmen erlaubt, von dem Modell etwas abzuweichen. Was Sie beobachten, ist eine immer größer werdende Spezialisierung der Subsegmente oder der Submärkte. Das heißt, so der sprichwörtliche Blockbuster, das heißt das Produkt, was 1 Milliarde Franken Umsätze generiert irgendwann, das hat sich eigentlich mittlerweile überholt. Sie können heute, glauben wir, sehr gut existieren als Firma mit einem Umsatzpotenzial von vielleicht 200, 300, 400, 500 Millionen Schweizer Franken, was immer noch eine sehr, sehr große Summe ist. Wir spezialisieren uns auf einen sehr, sehr engen Markt. Das sind in unserem Falle sind das Gynäkologen, die diese Operationen an der Gebärmutter vornehmen. Das ist ein sehr, sehr gut charakterisierter Markt. Und wir können, so glauben wir, mit einer relativ kleinen Verkaufsmannschaft diesen Markt, zumindest in Europa, wir haben nicht den Anspruch, die ganze Welt abzudecken oder die USA abzudecken, aber zumindest in Europa können wir mit einer relativ kleinen, gut strukturierten Verkaufsmannschaft unser Produkt in der Tat selber vertreiben.
Man denkt also bei Preglem nicht daran, ein marktfähiges Produkt an eine große Firma teuer zu verkaufen. Den Verkauf will man selber in die Hand nehmen. Bei der Herstellung geht das noch anders zu und her.
Wir haben keine Labore. Sie sehen hier keine blubbernden Reagenzgläser. Wir machen keine Grundlagenforschung oder kein sogenanntes Discovery. Wir haben ein Einlizenzierungsmodell. Das heißt, wir spezialisieren uns darauf, Produkte, die entweder im Moment überhaupt nicht entwickelt werden oder die vielleicht deprioritisiert wurden von den größeren Pharmafirmen oder die vielleicht auch von bestimmten Firmen in anderen Therapiegebieten entwickelt werden, dieses auf unseres Therapiegebiet, auf unseres Subsegment der Frauenheilkunde anzuwenden und dort weiterzuentwickeln. Und in der Tat, wir haben im Moment eine Pipeline von 4 Produkten. Wie gesagt, das Späteste ist in Phase 3, das Früheste ist in der Präklinik. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das ist auch dasjenige, was unsere Investoren letztendlich sehen wollen. Wir haben weitere Möglichkeiten, Projekte einzulizenzieren. Also ich glaube, im Moment ist eher das Geld der Engpass als die Verfügbarkeit von Projekten.
Das Unternehmen Preglem setzt auf seine Fähigkeit, Produkte, Ideen zu finden, die in ihrem speziellen Bereich der Frauenheilkunde Potenzial haben. Das Unternehmen kauft diese Ideen und lässt sie weiterentwickeln. Das kann was werden, es kann aber auch gar nichts werden. Das erfordert Geldgeber, die das Risiko lieben.
Natürlich wird sich keine Bank jemals dafür hergeben oder nur sehr, sehr selten dafür hergeben, solche Projekte zu finanzieren. Es gibt allerdings eine sehr, sehr gut entwickelte und finanziell gut ausgestattete Wagniskapitalindustrie, sogenannten Venture Capitalist. Das ist ein Sektor, der ist seit den 70er Jahren kontinuierlich gewachsen. Diese Firmen haben relativ tiefe Taschen, zumindest die größten davon. Und das ist ihr grundlegendes Business. Der Anlagehorizont ist lang, normalerweise 10 Jahre ist die Laufzeit dieser Fonds. Deren respektive Investoren sehen ihr Geld sowieso nicht vor 8 bis 9 Jahren wieder. Das heißt, diese Leute können ein höheres Risiko eingehen. Diese Leute können ihr Risiko streuen, indem sie in ein Portfolio von Firmen investieren. Natürlich sind auch die Return- oder die Gewinnerwartungen anders, aber das sind die Kompromisse, die man eingehen muss.
Die Geldgeber gehen ein hohes Risiko ein, verlangen dafür aber auch einen hohen Zins. Und wenn alles gut geht, schöpfen sie am Schluss auch gut ab. Wie viel Geld hat Preglem für die Entwicklung ihres Produkts zur Verfügung?
Unsere Firma ist finanziert mit knapp 70 Millionen Schweizer Franken. Die haben wir erhalten schon vor 2 Jahren oder mittlerweile 3 Jahren, Ende 2007, von 4 spezialisierten Wagniskapitalfonds. Und wir hoffen mit diesen 70 Millionen Schweizer Franken in der Tat das Produkt bis zur Zulassung bringen zu können. Für das Marketing, das heißt für den Vertrieb dieses Produktes, sind größere Geldmengen notwendig. Weil dann muss man eine Verkaufsmannschaft aufbauen, dann muss man ein Hauptquartier aufbauen, dann ist Administration notwendig, dann ist vor allen Dingen dann muss die Sicherheit des Produktes, wenn es einmal am Markt ist, gewährleistet werden. Das heißt, dann reden wir über andere Größenordnungen. Aber es ist in der Tat, das Geld, was wir bis zur Zulassung dieses Produktes verbraucht haben werden, ist verhältnismäßig gering. Der Grund dafür ist, und das muss man sehen, dass wir das Produkt schon in einem relativ oder in einem mittleren Entwicklungsstadium einlizenziert haben. Aber natürlich steht es jedem frei, so eine Opportunität zu sehen, zu entdecken und dann entsprechend zu reagieren. Aber es ist auch gar nicht finanzierbar, dass kleinere Unternehmen, die 800 oder 900 oder 1 Milliarde Schweizer Franken, die da rumgeboten werden, dass die selber finanzieren könnten.
Diese Milliardenbeträge für Entwicklung und Forschung stellen vor allem die großen Pharmafirmen in den Vordergrund, um die hohen Medikamentenpreise zu rechtfertigen. Aber der Aufwand für die Entwicklung eines Medikamentes ist unterschiedlich. Preglem hat ihr Produkt schon, wie Sven Zimmermann sagt, in einem relativ späten Stadium der Entwicklung einlizenziert, also gekauft und schützen lassen. Und es ist dem Spiel des freien Marktes überlassen, wer welche Moleküle kauft, weil er Hoffnung in sie setzt. Der Vertrieb des Medikamentes wird am Ende mehr als das Doppelte der 70 Millionen für die Entwicklung kosten.
Der Hauptkostentreiber ist die Ausweitung der Organisation. Das heißt, sind die zusätzlichen Leute, die Vertriebsleute, die dann eingestellt werden müssen. Es ist auch nur so, dass es im Verhältnis zu den Kosten, die wir bisher sozusagen verursacht haben, relativ gesehen größer wird. Im Vergleich zu einem typischen Medikament oder den Zahlen, die von den großen Pharmafirmen genannt werden, ist der Vertrieb ist ungefähr 1/3 heutzutage der Kosten von großen Pharmafirmen.
Sven Zimmermann von Preglem. Preglem, eine der rund 750 Biotech-Firmen, Biotech- und Pharmafirmen, die in den letzten Jahren im Genfersee-Raum entstanden sind. Wie kann man sich das große Wachstum von Biotechnologie in dieser Gegend erklären?
Ich glaube, es gibt mehrere Besonderheiten. Zum einen ist das überdurchschnittliche Wachstum hier in unserer Region ist sicherlich geschuldet der relativen Jugend des Sektors, dieses BioAlp-Sektors. Ich kann mich erinnern, als ich 1990 in die Nähe der Region gekommen bin, da hatte zwar das ISREC in Lausanne, hatte unter Spezialisten einen Weltruf, das Universitätsspital in Genf hatte einen hervorragenden Ruf.
Also das ISREC, das Krebsforschungszentrum.
Das Krebsforschungszentrum, in der Tat. Das war und unter Spezialisten hoch angesehen. Aber so beispielsweise einer der Motoren hinter dieser Entwicklung heute, die EPFL, war damals noch relativ überschaubar, ohne jemandem nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, man kann sagen, dass Mit der Ankunft des heutigen Direktors hat sich dort sehr, sehr viel getan. Das heißt, dort hat es wirklich eine Initialzündung gegeben. Serono hat sich entwickelt seit den 90er Jahren sehr, sehr stark. Die Firma ist an die Börse gegangen, hat sich neu ausgerichtet, hat sich in der Tat als Biotech vermarktet und etabliert. Das heißt, es hat in den letzten 10, 15 Jahren eine ganze Reihe sehr spezifischer Entwicklungen gegeben, die dann dazu geführt haben, dass sich sozusagen andere Unternehmen dem angeschlossen haben. Und wie es immer so ist, wenn irgendwo kritische Masche herrscht, dann gibt es auch Spaltung. Und dann spalten sich kleinere Unternehmen ab und dann entsteht ein Netzwerk und dann entsteht irgendwann auch ein Arbeitsmarkt für den Sektor. Geld ist entscheidend in diesem Sektor und Know-how ist entscheidend. Und Know-how hängt ganz eng mit Forschern und Entwicklern zusammen. Und je mehr quasi Auswahlmöglichkeiten so ein Sektor hat, glaube ich, je mehr wird seine Attraktivität auch steigern. Und deswegen hat man, glaube ich, diese rasante Entwicklung gesehen.
Die Genfersee-Region kann sich mit den Federn des Wachstums deswegen schmücken, weil sie in kurzer Zeit von fast keinen bis zu einigen Biotech-Unternehmen gewachsen ist. Wer von einem Jahr zum nächsten seinen Umsatz von 1 Million auf 2 Millionen steigert, kann ein Wachstum von 100% ausweisen. Wer aber schon 100 Millionen umsetzt und um die gleiche Million wächst, kann nur 1% Wachstum herzeigen. Aber welches sind, abgesehen von diesem Größenvergleich, die Unterschiede etwa zur Pharma-Region Basel?
Wenn Sie es mit Basel vergleichen möchten, dort natürlich sind die beiden großen dominanten Pharmafirmen Roche und Novartis, die, wenn man im Bild bleiben möchte, den Markt unter sich aufgeteilt haben. Es gibt dort auch eine ganze Reihe kleinerer, durchaus erfolgreicher Pharmafirmen. Es gibt eine sehr erfolgreiche Biotech-Firma, Actelion, was aber interessanterweise auch aus Roche natürlich hervorgegangen ist. Das heißt, dort herrscht vielleicht etwas weniger Dynamik, ganz einfach, weil der Sektor schon sehr lange präsent ist in Basel und auch sehr dominant vielleicht repräsentiert wird von Roche und Novartis, als hier, wo ich sagen würde, gibt es mehrere Player, die ungefähr alle auf dem gleichen Niveau spielen.
Weniger Dynamik, das heißt, dass ein großer Ozeandampfer viel mehr Zeit und Raum braucht, um zu manövrieren im Vergleich zum kleinen, wendigen Boot.
Und, das darf man nicht außer Acht lassen, wir arbeiten in einer Risikoindustrie und wir brauchen gleichzeitig erfahrene Leute. Wenn wir einen erfahrenen Mediziner suchen, dem muss man erklären, dass er eine Risikoabwägung machen muss, bevor er hierher kommt. Und ich denke durchaus, dass es für ihn entscheidend ist zu sagen, okay, wenn es mit dieser einen Firma nicht klappt, dann habe ich vielleicht noch andere Möglichkeiten dort. Aber es ist nicht so, dass ich meine ganze Familie ins Niemandsland umziehen muss und dann setze ich alles auf dieses eine Produkt und dann wird nichts raus und dann muss ich mich wieder nach was anderem umsehen. Ich glaube, das hilft auch.
Der Fachmann, den man beispielsweise aus den USA anwirbt und der mit seiner ganzen Familie anreist, kann sich, auch wenn beim ersten Arbeitgeber alles bachab geht, leicht eine neue Stelle in der Region finden. Zudem kann er seiner Familie einen Wohnort mit sehr hoher Lebensqualität bieten. Warum aber, die Frage ist zugegebenermaßen sehr weit gefasst, warum machen Sven Zimmermann und seine Managementkollegen das, was sie tun?
Wenn Sie sich umhören, es gibt viele Leute unter den Gründern oder unter den Top-Managern, die, wie gesagt, Pharmaerfahrung haben und die über die Jahre vielleicht unzufrieden geworden sind mit der relativen Starre, die eingekehrt ist. Es sind große Organisationen. Diese ganzen Projekte, egal ob es große Pharma ist oder kleine Biotech, da hängt schon sehr viel Herzblut dran und die Leute identifizieren sich mit den Projekten und wollen sehen, dass diese Projekte weiter vorwärts getragen werden. Und die relative Priorisierung, die in Forschungsorganisationen stattfinden muss, wenn sie so und so viel Auswahl haben, führt natürlich dazu, dass einige Projekte aufs Abstellgleis befördert werden und das trägt nicht unbedingt zur Motivation bei. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Treiber, eine wesentliche Quelle von Energie, wirklich die eigenen Projekte hier weiter fortführen zu können.
Selber etwas unternehmen, selber Herr und Meister sein, seine eigenen Ideen verwirklichen.
Im Medizinsektor oder im Pharmasektor kann man natürlich auch immer den hehren Anspruch haben, dass es letztendlich zur Neuentwicklung eines Medikamentes führt und auch wirklich einen Nutzen hat. Und das ist sicherlich auch eine starke Motivation. Was das Finanzielle angeht, das meiste davon bleibt für die meisten Schall und Rauch. Das sind große Summen, die wenigsten werden realisiert. Genauso groß oder wenn das Risiko groß ist für die Wagniskapitalgeber, ist das Risiko für die Mitarbeiter dieser Firmen eigentlich genauso groß.
Das große Geld machen, das sei schlussendlich nicht die zentrale Motivation, meint Sven Zimmermann von Preglem Implant Leuat. Nur einige Häuser weiter treffe ich einen anderen Manager an, Benoît Dubuis, Gründer einer ähnlichen Firma wie Preglem mit dem Namen Eclosion. Er ist aber auch Präsident der Dachorganisation der Bio- und Medizintechnologie am Genfersee, Organisation unter dem Namen BioAlps.
Ich bin ein Chemieingenieur. Ich habe erstmal studiert bei der ETH Lausanne. Dann bin ich promoviert worden von der ETH Zürich. Und dann bin ich war ich tätig in England, bei der Universität Cambridge. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten bei der großen Pharmaindustrie in Basel. Und ich war dort 4 Jahre. Tätig. Ich habe erstmal bei Zipper Geige angefangen, dann war ich zuständig für die Biologie und die Biotechnologie bei Lonza. In 2000 bin ich zurückgekehrt bei der ETH Lausanne und ich war der erste Dekan für die Lebenswissenschaften. 4 Jahre später habe ich mit einem Freund, Herrn Jesus Martin Garcia, Eclosion gegründet und inzwischen bin ich auch Präsident von BioAlps geworden.
Benoît Dubuis hat also an vorderster Front an der starken Entwicklung von Life Science, von Lebenswissenschaften an der ETH Lausanne mitgearbeitet. Was will er nun mit BioAlps erreichen?
Eigentlich ist BioAlps ein Verband und wir haben zwei große Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, wir haben Stärke in der Gegend und eigentlich wollen wir einfach Werbung dafür machen, einfach um sicher zu sein, dass die Leute wissen, was die Stärke von unserer Region sind. Die zweite Aufgabe, die wir haben, ist wirklich die Entwicklung von dieser Industriebranche zu unterstützen. Und dafür organisieren wir gewisse Kongresse. Wir haben auch natürlich gewisse Maßnahmen, die wir genommen haben. Zum Beispiel unterstützen wir direkt die jungen Startups, um sicher zu sein, dass sie auf der Wachstumphase sich so schnell wie möglich wirklich in die Richtung gehen können.
Um eine große Life Science Fakultät an der ETH Lausanne zu errichten, mussten viele Forschungszweige, die schon vorhanden waren, neu geordnet und neu vernetzt werden. Das Vernetzen, das ist nun wiederum die Aufgabe bei BioAlps.
Wir sind sehr glücklich in der Westschweiz, weil wir erstmal ganz gute Spitäle haben, mit exzellente Forschung. Zweitens haben wir exzellente, ausgezeichnete Universitäten und die ETH. Und drittens haben wir wirklich eine Welt von kleinen und größeren Firmen. Und ich glaube, der Erfolg wird wirklich kommen, von dieser Stärke. Diese Stärke müssen wir zusammenbringen. Und das ist wirklich von dieser Kooperation, von dieser Zusammenarbeit, dass wir stärker werden. Und wir wollen einfach zusammenwachsen.
Wie Sven Zimmermann weist auch Benoît Dubuis auf das Risiko dieser Unternehmen hin.
Dieses Business ist nicht risikofrei. Und wir fangen mit Innovation und es kann immer etwas passieren. Da haben wir den Fall kurz nach Weihnachten, wo eine der führenden Startups, Adex, ein Problem erlitten hat. Aber was wir sagen können, ist, diese Firmen, die können weitermachen, weil das Wissenschaft, die sie wirklich in ihren Laboren haben, ist extrem gut. Und das heißt, auch wenn es ein Problem gibt, dann können sie auf die zwei beste Produkte wieder anfangen und dann werden sie nicht verschwinden. Und auf dem Gebiet therapeutische Entwicklung, da fängt man vielleicht mit 10.000 Substanzen und es kommt vielleicht ein auf den Markt und das wäre 10 Jahre später.
Welche sind denn die Trümpfe, die die Region Genfersee auszuspielen hat?
Ich glaube, in der Gegend haben wir zwei Traditionen. Wir haben die erste Tradition auf dem Gebiet Medizin und Biologie. Und die zweite Tradition ist natürlich auf die Feinmechanik. Und das kommt natürlich von der Uhrmacher, die schon seit Jahrhunderten arbeiten. Und sie sind daran gewöhnt, mit dem extrem Kleinen zu arbeiten. Während einer langen Zeit eigentlich haben diese zwei Kompetenzen parallel sich entwickelt. Und jetzt sehen wir, wie können die zusammenbringen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel.
Ein Beispiel aus der Medizintechnik. Bei Gefäßproblemen kommt häufig ein Stent zum Einsatz. Eine kleine gitterförmige Gefäßstütze, die bei der Aufdehnung von verengten Herzkranzgefäßen eingesetzt wird.
Am Anfang war es nur ein Stück von Metall. Und jetzt können wir gewisse Moleküle wirklich auf der Seite von diesem Stück von Metall wirklich verbinden. Und das heißt, der Stent wird effektiver. weil es wäre nicht nur die Arterie eröffnen, aber zweitens, also wäre dieses Produkt wirklich noch, also das Potenzial von der Stent entwickeln. Und da haben wir ein Beispiel von dieser Konvergenz. Also das Stück Metall, das kommt von der Feinmechanik, das kommt von der MedTech und die Moleküle, die kommen von der Pharma.
Verschiedene Branchen konvergieren.
Das ist zum Beispiel zwischen die Biologie, zwischen die Materialtechnologie, das passiert also zwischen die Informatik und die Biologie, aber das passiert auch also zwischen die Mikrotechnik oder die Nanotechnologie und die Biotechnologie. Das sind nur diese Konvergenz, das sind diese neue transdisziplinäre Disziplinen, wo wir wirklich überzeugt sind, also dass die neue Erfindung also kommen werden.
Benoît Dubuis betont auf allen Ebenen die Zusammenarbeit. Wir müssten auch, sagt er, schweizweit große Projekte angehen. Etwa in der Stammzellenforschung und der nachfolgenden Entwicklung.
Unsere Hauptstärke ist die Menschen. Wir haben extreme gute Menschen. Und die sind in die Universitäten, die sind bei den verschiedenen ETH, die sind in die verschiedenen Spitäle, die sind in der Industrie. Und das ist auch das Vorteil von der Schweiz. Das ist ein kleines Welt. Und das heißt, jeder kennt jeder. Und ich glaube, also darüber also müssen wir kapitalisieren. Wir müssen sicher sein, dass diese Leute zusammenarbeiten, um sicher sein, dass wir diese Hauptprojekte, diese Flagships-Programms wirklich entwickeln können, um die Position von der Schweiz also wirklich zu fördern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.